Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ziemlich verbreitet war ja in der Finanzwelt bis vor kurzem die Ansicht, dass es in diesem Sommer zur Zinswende kommen würde. Dass also sowohl in den USA wie auch im Euroraum die Phase der ultralockeren Geldpolitik vorbei sein würde, dass billige Notenbankgeld wieder eingesammelt würde und dass die Sparer sich wieder erinnern würden, was das sind, Zinsen für angelegtes Geld. Und damit begrüße ich den Münsteraner Finanzwissenschaftler Alois Prinz. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Prinz, hatten Sie das auch so auf dem Schirm, Zinswende im Sommer?
Ja, es gab durchaus Anzeichen dafür, zum Beispiel, dass in den USA die Federal Reserve eben begonnen hatte, die Zinsen zu erhöhen, über Null wieder zu bringen. Und es gab dafür ganz gute Anzeichen, zumal die Konjunkturaussichten nicht so schlecht aussahen. Es gab zwar dunkle Wolken am Horizont, aber die hat man mehr oder weniger erstmal ignoriert, weil es auch insbesondere vom Arbeitsmarkt keinen Anhaltspunkt dafür gab, diese ultra niedrigen Zinsen beizubehalten.
Nun haben wir Herbst und nichts ist weniger in Sicht als die Zinswende. Ganz im Gegenteil, die amerikanische Fed senkt die Zinsen wieder. In den USA gibt es ja noch welche, also auch gibt es etwas auch zum Senken. Und für den Euroraum, wo es nichts mehr zu senken gibt, da werden im Gegenteil die Strafzinsen für geparktes Geld ausgeweitet. Das heißt, Herr Prinz, das wird erstmal lange nichts mehr mit Zinsen?
So wie es aussieht, ja. Momentan haben sich die Konjunkturaussichten zumindest in Europa weiter eingetrübt. Und dann hat eben die Europäische Zentralbank sofort reagiert und hat angekündigt, dass sie eben ihre Zinspolitik bzw. Geldpolitik weiter in diesem Bereich fahren wird, eben insbesondere durch die negativen Zinsen auf Geldhaltung der Banken bei der Zentralbank. Und diesmal scheint es so gewesen zu sein, dass dann die USA darauf reagieren mussten, weil das entsprechende Wechselkurseffekte zum Dollar hin auslöst. Ja, wenn Zinsdifferenz da ist, die USA hat höhere Zinsen als Europa, dann beginnen natürlich die Anleger aus Europa in die USA abzuwandern und das führt dazu, dass der Dollarkurs im Vergleich zum Euro steigt, der Dollar also aufwertet. Mhm. Und das wiederum ist Gift für die amerikanische Handelsbilanz, weil eben dadurch amerikanische Güter im Ausland, vor allem in Europa, teurer und europäische Güter in den USA billiger werden. Und das vergrößert das schon vorhandene Defizit.
Nun kommt es ganz praktisch dazu, dass Banken buchstäblich Geld bunkern, also sich die Tresore füllen. Und es heißt ja auch, die Nachfrage von Privatkunden nach Schließfächern steigt. Also es gibt immer mehr physisch eingelagertes Geld. Ist das das Ende des Finanzsystems, wie wir es kennen? Oder eine Renaissance für Panzerknacker?
Ja, wenn man an entsprechende Comics denkt, könnte man auf die Idee kommen, dass das so ist. Tatsächlich versucht das Publikum, wie man das so nennt, und selbst die Banken versuchen darauf zu reagieren, um eben diesen negativen Zinsen auszuweichen, was ja auch nur allzu verständlich ist, weil aus dieser Sicht eben diese Negativzinsen eine Art von Besteuerung des Geldes sind. Es ist nicht so ganz klar, was wirklich die Intention der Zentralbanken dahinter ist. Zum Beispiel in Deutschland hatten wir eine überschießende Konjunktur, die zu Arbeitsmarkteffekten geführt hat, zu einer Beschäftigungshöhe geführt hat, die wir schon lange nicht mehr gekannt haben. Und jetzt droht eine Rezession, die möglicherweise unvermeidlich ist, weil eben auch international die Nachfrage insbesondere auch nach deutschen Gütern zurückgeht. Und das ist in Deutschland immer der Beginn einer Rezession. Insofern versucht man sofort, dem gegenzusteuern, obwohl es äußerst, ja, wie soll ich sagen, problematisch ist, ob diese noch stärker lockere Geldpolitik eben noch irgendetwas bewirken kann. Na, das Ziel wäre dann wieder, zu mehr Investitionen im Privatbereich zu kommen. Aber momentan ist nicht absehbar, ob dieser Effekt der Geldpolitik überhaupt noch eintreten kann.
Ja, wobei die Hoffnung, dass die Negativzinsen bewirken können, dass Geld, das an Wert verliert, nicht lange in den Taschen der Konsumenten bleibt, sondern investiert wird. Diese durchaus alte Idee scheint aber doch gegenwärtig ja, ihren Charme zu haben.
Das Problem ist, dass ja die privaten Konsumausgaben momentan die Konjunktur stützen. Das heißt also, wir haben gar keine zu niedrige Konsumnachfrage. Das heißt also, wenn die Intention wäre, diese zu steigern, muss das eigentlich ins Leere gehen. Das Zweite ist, die Investitionen in Deutschland hängen eben davon ab, wie die Exporterwartungen sind. und die Exporterwartungen sind entsprechend zurückgegangen. Die entsprechenden Indizes zeigen das. Das heißt also, warum sollten Unternehmen jetzt noch investieren in einer Situation, wo sie sehen, dass die Aufträge zurückgehen? Ja, da hilft auch die Geldpolitik nicht viel, dass man eben Investitionen noch billiger machen will. Ja, aber wofür, wenn nicht in Aussicht steht, dass dafür für die Produkte Nachfrage besteht, warum sollen die Unternehmen dann noch weiter investieren? Ja, und das Problem ist dann auf der anderen Seite, dass eben sowohl Banken als auch private Haushalte durch diese Art der Geldpolitik belastet werden, weil sie nach Auswegen suchen, wie sie diesen negativen Zinsen entkommen können.
Hätten Sie denn Auswege zu bieten aus Sicht des Finanzwissenschaftlers?
Es gibt nicht viele Auswege. Einfach, wie schon gesagt, man kann versuchen, Geld zu bunkern, das auch wiederum Risiken hat. Die Alternative ist natürlich dann schon wieder, dass die Immobiliennachfrage hoch bleibt oder sogar noch weiter steigt und auch die Nachfrage nach entsprechenden Aktien, die schon existieren, entsprechend hoch ist. Mhm. Das führt dann zu etwas, was man Vermögenspreisinflation nennt. Ja, das heißt also, die Aktienkurse gaukeln vor, dass dort sehr gute Anlagemöglichkeiten bestehen. Die hohen Immobilienpreise gaukeln vor, dass es sich immer noch lohnt, in Immobilien zu investieren. Und dann wird man irgendwann feststellen, dass das eben tatsächlich nichts anderes war als ein inflationärer Effekt. Das heißt also, die Inflation hat sich geändert. Was früher Preisinflation für Konsumgüter war, hat sich jetzt durch die Geldpolitik insbesondere dahin verschoben, dass wir Vermögenspreisinflation bekommen.
Nun muss man allerdings beim Blick in die Wirtschaftsgeschichte auch sagen, dass auch im Nachkriegsdeutschland die Zinsen für Sparkonten oder Girokonten damals zu D-Mark-Zeiten auch immer mal negativ waren. Dann nämlich, wenn man auf den Realzins guckt, also auf den Zins, der sich ergibt, wenn man die Inflationsrate berücksichtigt. Also so ganz ein Novum sind Negativzinsen nun auch nicht.
Man muss unterscheiden zwischen Nominalzinsen und Realzinsen, wie Sie richtig erwähnt haben. Die Nominalzinsen sind eben die Zinsen, die noch die Inflationsrate enthalten. Die Realzinsen sind eben diejenigen Zinsen, die sich ergeben, wenn man von der Nominalrate die Inflationsrate abzieht. Das ist schon richtig. Nur momentan haben wir ja eine Situation, in der die Nominalzinsen schon praktisch null sind. Und insofern haben wir ja auch keine positive Inflationsrate, das ist richtig, aber wir haben auch keine Deflation. Wir haben eine milde Inflationsrate von 1, irgendwas Prozent, das im Endeffekt dazu führt, dass die Realzinsen tatsächlich negativ sind, aber auch die Nominalzinsen negativ sind und beziehungsweise null sind. Und das so ein niedriges Nominalzinsniveau hat schon Bedeutung. Warum? Nun, weil viele Entscheidungen nicht anhand der Realzinsen, sondern der Nominalzinsen dann mal getroffen werden. Ja, das kann man Geldillusion nennen, wenn man das möchte. Theoretisch tut man das. Aber letzten Endes führt kein Weg daran vorbei, dass sich Haushalte und auch Unternehmen an den Nominalzinsen in erster Linie orientieren, weil sie die nun mal zahlen müssen.
Sie haben sich etwas ratlos gezeigt, wie sich die Politik der Notenbanken erklären lässt. Geht es womöglich darum, neue Ideen oder vielleicht auch sehr alte wieder aufzuwärmen, wieder modern werden zu lassen, wie diese Modern Monetary Theory, nach der sich ein Staat in seiner eigenen Währung gerne unbegrenzt verschulden kann, weil er die Währung ja auch selber herstellt?
Theoretisch ist das eine Möglichkeit. Man sieht es ja in Japan und auch in Italien. In beiden Ländern, aber insbesondere in Japan, ist die Staatsverschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt sehr hoch. In Japan über 200%, in Italien deutlich über 100%. Und das funktioniert, liegt in erster Linie daran, dass eben vor allem Japan das eigene Geld herstellen kann. In Italien liegt es daran, dass der italienische Staat hauptsächlich bei inländischen Banken verschuldet ist. Aber im Euroraum ansonsten gilt das schon, dass jedes Land sich nur in fremder Währung verschulden kann, weil der Euro die Gemeinschaftswährung ist und keines der einzelnen Länder vollen Zugriff auf diese Währung hat. Außerdem kann man auch sehen in der Wirtschaftsgeschichte, dass eben solche Politiken, selbst wenn man eine eigene Währung hat und sich diese verschuldet, zu Hyperinflationen führen kann, wobei die Bevölkerung dann darauf reagiert, indem sie einfach die Währungen substituiert. Ja, das heißt also, anstatt Euro zu verwenden, wenn es eine Hyperinflation gäbe, würde man in den Dollar ausweichen oder in irgendeine andere Währung oder sogar in Währungen, die in Gütern bestehen. Ja, also das hatten wir alles auch in der Wirtschaftsgeschichte schon beobachtet. Insofern gibt es schon relativ enge Grenzen für das Niveau der Staatsverschuldung. Ja. Oder denken Sie an Deutschland zur Zeit der Weimarer Republik und als eben die Reparationszahlungen und so weiter gezeigt haben, dass Deutschland praktisch zahlungsunfähig ist, wo auch entsprechend eine Hyperinflation ausgelöst wurde durch die Reichsbank damals, die auch dazu geführt hat, dass im Endeffekt eben die Wirtschaft letzten Endes zusammengebrochen ist.
Sagen Sie mir aber trotz der Bedenken, Herr Prinz,
Besteuerung darstellt.
Sagen Sie mir trotz aller Bedenken, Herr Prinz, ganz kurz zum Schluss, richten wir uns trotzdem auf die Negativzinsen ein? Bleibt
ja,
erstmal dabei.
Ja, es bleibt uns gar nichts anderes übrig.
Danke. Alois Prinz war das. Er ist Direktor des Instituts für Finanzwissenschaft 2 der Universität Münster. Einen schönen Feiertag wünsche ich.